Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Die Nummer 48, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Nummer 48. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Diesen Wochenpsalm möchten wir gerne im Zusammenhang lesen und miteinander beten. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinen Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset, der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind, der Herr liebt die Gerechten, der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich. dein Gott, Zion, für und für. Halleluja. Wie viel steckt doch in diesem Psalm, auch wie viel Grund zum Danken, wie viel erbarmende Liebe unseres Gottes. Er macht die Gefangenen frei, die Blinden sehend und richtet die auf, die niedergeschlagen sind, auch durch sein Wort immer wieder. Wir beten miteinander. Herr Jesus, danke, dass das wirklich so ist. Deine Güte ist jeden Tag neu. Deine Treue ist so groß. Du lässt uns keinen Tag allein, dass wir um dein Erbarmen, deine Liebe wissen dürfen. Und so bitten wir dich jetzt auch, dass du dein Wort jetzt segnest, dass du uns ein hörbereites Herz schenkst, aber hab auch Dank, dass wir dein lebendiges Wort haben dürfen. Segne du. Amen. Vielleicht ist Ihnen das auch schon so gegangen. Sie waren unterwegs mit dem Auto. Ich war unterwegs von Norddeutschland wieder zurück nach Eitlingen, war irgendwo zwischen Paderborn und Kassel und höre Stau, großer Stau, Sperrung. Ach, dachte ich, okay, fährst du über Land? Navi hatte ich nicht. So nach Südost müsste irgendwo die A7 kommen. Also habe ich gedacht, wenn ich nach Südost fahre, dann finde ich schon die A7. Ja, ich fahre raus, aber so Straßen nach Süden und Osten, das gibt es gar nicht so richtig. Also fuhr ich zickzack, zickzack, irgendwo. Also keine Ahnung, ich habe halt gehofft, ich komme an. Naja, aber endlich habe ich dann mal ein Ortsschild gesehen, Bad Hersfeld. Und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, ah, da ist die A7. Und jetzt endlich wusste ich, muss ich nicht mehr zickzack fahren. Da geht's lang. Ich habe jetzt die richtige Richtung und dann werde ich auch an mein Ziel ankommen. Ja, also wenn die richtige Richtung da ist, wenn man die Richtung hat. Die Bibel spricht auch immer wieder davon, dass wir in unserem Leben in der richtigen Richtung unterwegs sein müssen. Und wenn das nicht so ist, dann ist Umkehr, Abkehr, Rückkehr nötig. Die richtige Richtung. Sie spricht vom Inneren ausgerichtet sein. Und innere Ausrichtung, das ist Herzenssache. Da geht es also nicht um unseren Kopf in erster Linie, um das Wissen, ja, ich weiß, wo die richtige Straße ist, sondern da geht es um unser Herz. Und wenn es um unser Herz geht, dann ist das gefragt, wonach wir uns sehnen, wonach wir suchen, was wir erstreben, wonach wir trachten, was uns wichtig ist, wo wir unsere Schwerpunkte haben. Letztendlich um die Frage, wem gehört mein Herz? Bestimmt kennen Sie Bibelstellen, wo das Herz angesprochen ist oder wo etwas über das menschliche Herz gesprochen wird. Also zum Beispiel, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Oder verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Oder wenn wir auch an das erste Gebot denken, da lesen wir, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und so gibt es sicherlich noch ganz viele Bibelstellen, aber die Stelle, die ich für diese Bibelstunde herausgesucht hatte, die steht im 2. Thessalonicher 3, Vers 5. Der Herr aber richte eure Herzen aus, also Richtung. Der Herr richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Hier möchte ich gleich etwas sagen. Viele Übersetzungen haben hier, richte euer Herz aus auf die Liebe Gottes und die Geduld Christi oder das Ausharren des Christus oder das Ausharren auf Christus. Und da ich gedacht habe, ja, die Geduld darf ich auch als Ausfluss seiner Liebe sehen, habe ich mich entschieden für die Luther-Übersetzung, also auf das Warten auf Christus. Und ich habe ganz einfach drei Punkte, die sich schlicht an diesem Vers entlangreihen. Erstens das ausgerichtete Herz. Zweitens Ausrichtung auf die Liebe Gottes. Und drittens Ausrichten auf Jesu Wiederkommen oder die Ewigkeit. Der zweite Thessalonicherbrief wurde von Paulus geschrieben, gar nicht so lange nach dem ersten Brief. Und die Thessalonicher waren angefochten. Sie waren verfolgt, angefochten und hatten das mit der Wiederkunft Jesu auch nicht so richtig verstanden. Paulus wollte ihre Herzen festmachen in Jesus, wollte sie stärken und auf Jesus ausrichten. Und so kommt er dann zu diesem Segenswunsch: Der Herr aber richte eure Herzen aus, auf Jesus letztendlich. Das Wort ausrichten im Griechischen beinhaltet etwas, was in Bewegung ist. Da ist nicht, das ist vorgegeben, so fertig, sondern da ist etwas in Bewegung. Und das Ausrichten unseres Herzens, das findet auch statt im Lebensvollzug. Das habe ich nicht mal und dann weiß ich, wie es geht und wo es lang geht. Nein, wir brauchen das immer wieder neu. Was heißt das nun, sich ausrichten? Zum einen heißt es, ich habe da ein Ziel vor Augen und Orientierung und Halt. Und wenn man ein Ziel vor Augen hat, etwas in Blick nimmt, dann ist das nicht so wie so ein Seitenblick, ah ja, das gibt es da auch noch, sondern da richtet man sich aus, ja, da will ich hin. Die ganze Ausrichtung, das ist eine ganze Hinwendung zu dem Ziel. Also nicht nur ein zur Seite schauen oder so halb ausrichten auf ein Ziel. Paulus schreibt an die Philipper einen markanten Vers dazu. Er schreibt, ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach diesem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und was ist dieses Ziel, diese himmlische Berufung? Sie ist in erster Linie nicht etwas, was wir zu tun haben, sondern was wir sein sollen oder dürfen. Das Ziel ist, dass wir jetzt schon und in Ewigkeit mit Christus verbunden sind und ihn verherrlichen. Mit der Ausrichtung verbindet man auch gerne dieses etwas modernere Wort Fokus oder Orientierung. Und als Orientierung haben wir ja besonders auch Gottes Wort, das uns dabei hilft, uns immer wieder neu auf Jesus auszurichten. In Hebräer 2 lesen wir, darum sollen wir desto mehr achten, also auch uns ausrichten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Ja, Ausrichtung auf Jesus, auf das Wort. Und wer einen Fokus hat, dieses Wort ist etwas schwierig, aber der hat einen Brennpunkt, sagt man, oder man sagt auch das Wort Mittelpunkt. Also wer einen Fokus hat, der hat einen Mittelpunkt in seinem Leben. Der Mittelpunkt, um das mich mein ganzes Interesse dreht, wofür ich meine Kraft, meine Zeit, vielleicht auch Materielles einsetzen möchte. Um was geht es mir in meinem Leben? Das ist der Mittelpunkt. Und wenn Jesus unser Mittelpunkt unseres Lebens ist, könnte ja auch einer fragen, ja, sollen wir dann nur noch beten und missionieren? Und ich glaube, Sie kennen die Antwort. Jesus will auch Mittelpunkt unseres ganz alltäglichen Lebens sein. Er will uns dabei helfen, Jesus Menschen ganz im Alltag auch zu sein. Als Menschen leben und handeln, die Jesus vor Augen haben und ihn ehren möchten. Paulus schreibt sogar den Korinthern, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut doch alles zur Ehre Gottes. Also auch in unserem Alltag diese Jesus-Perspektive haben, die Ausrichtung auf Jesus. Ja, und Halt, da habe ich einen interessanten Vergleich gelesen. Es geht ja um diese Ausrichtung auf ein Ziel, einen Fokus oder man kann auch sagen Fixpunkt, also etwas Unveränderliches. Und im Sport gibt es Sportarten, die brauchen diesen Fixpunkt, damit sie den Schwindel überwinden oder überhaupt das Gleichgewicht halten können. Ja, ein Fixpunkt, der gibt uns Halt. Wir können auch auf ungebahnten Wegen gehen, wenn wir vor Augen haben, auf wen wir zugehen. In einem Lied heißt es: Reich mir die Gnadenhände in meinem Lauf, zieh Blicke und Gedanken zu dir hinauf. Da oben, bei Jesus, in der unsichtbaren Welt, da will ich mich hinorientieren. Zieh Blicke und Gedanken zu dir hinauf, Jesus. Suchet, was droben ist, schreibt Paulus. Und das erinnert mich an eine Begebenheit in Blankenburg, Bad Blankenburg, Allianzkonferenz, war abends ein Konzert oder irgendwas in der Burg, oben auf dem Berg. War natürlich schon dunkel, als wir zurücklaufen mussten. Und die Straße war dunkel, es war keine Seitenstreifen. Die Straße war nicht zu sehen, überhaupt nicht. Und wir wussten wirklich nicht erst, wie wir da runterkommen sollen. Dann haben wir aber gemerkt, dass die Bäume rechts und links oben nicht zusammenschlugen. Das heißt, sie haben da oben eine Lücke frei gehabt. Und da es nicht schwarzer Himmel war, zum Glück, sondern es war relativ gutes Wetter, konnte man also im Dunkeln doch sehr gut noch den Himmel sehen. Und wir also immer nach oben geschaut. Und so haben wir die Straße gefunden. Wir sind nicht von der Straße abgekommen, sondern sind wirklich runtergekommen, wo es dann endlich auch mal Lichter gab. Also unterwegs auf dunklen Wegen, der Blick nach oben hilft uns, die Orientierung nicht zu verlieren und das Herz wieder auszurichten. Reich mir die Gnadenhände in meinem Lauf, zieh Blicke und Gedanken zu dir hinauf. Weiter sich ausrichten, das bedeutet auch, dass unser Denken, unser Fühlen, unser Tun von dem, wo wir uns hin ausrichten, beeinflusst wird, ganz klar. Wir lassen uns von dem auch prägen in unseren Entscheidungen, unserem Leben. Ich dachte, oh, wie oft ist mein Denken auch von den Sorgen geprägt und von den Alltäglichkeiten und Sorgen und Ängsten. Und habe mir so überlegt, was wohl Gott über mein Denken denkt. Aber wir dürfen lernen, uns von Jesu Perspektive, von oben her, prägen zu lassen, mit seinen Augen sehen lernen, mit seiner Perspektive und ihn bitten, dass sein Wille, seine Ziele, seine Liebe, sein Denken uns mehr und mehr prägt. Ja, und auch das Fühlen zählt dazu. Da habe ich ein Wort gefunden in Psalm 32, Vers 6, wo David zu seiner Seele sagte: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Daran wird doch sehr deutlich, dass David sich jetzt ganz bewusst auf seinen Herrn ausgerichtet hat, auch in diesen verwirrenden Gefühlen. Und dass die Ausrichtung auch unsere Beurteilungsmaßstäbe beeinflusst, da komme ich später drauf. Das Letzte, was mir hierzu noch wichtig war: Wer sein Herz auf Jesus ausrichtet, der lebt in seiner Gegenwart und weiß ihn bei sich. Das ist ungemein ermutigend, manchmal auch korrigierend, aber das soll es ja auch sein, dass wir auf dem Weg bleiben. Aber vor allen Dingen schenkt es eine große Geborgenheit und Ruhe, wenn wir Jesus im Blick haben und ihn bei uns wissen. Kurt Schneck hat es mal so formuliert: seine Gegenwart praktizieren. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, ja, wir können in seiner Gegenwart auch in all den Herausforderungen bleiben, in Schwierigkeiten, Arbeitsberge, schwierige, komplizierte Menschen, einschließlich uns selber und herausfordernde Situationen, indem wir uns anstrengen und muss doch richtig handeln, sollen wir es so machen? Ich glaube, das wird ein bisschen verkrampft und deswegen verstehe ich Kurt Schneck, als er das sagte: Das soll schon unser Herzensanliegen sein, so wie Jesus zu leben, zu handeln, zu denken. Aber, sagt er, du brauchst nicht deine Reserven mobilisieren, sondern seine Gegenwart praktizieren. Das heißt, immer wieder neu einüben: Er ist doch da. Er ist auch jetzt in diesem Augenblick, in dieser Situation da. Er ist bei mir. Er lebt mit mir. Er kriegt das hin. Der lässt mich nicht hängen. Er gibt in seiner Treue das, was ich brauche. Seine Gegenwart praktizieren, das heißt, auf ihn ausgerichtet sein, auch in meinen Alltagsnöten. Immer wieder dran denken, er ist doch jetzt da. Noch etwas fällt auf. Paulus schreibt ja nicht, richtet euch aus. Hätte er ja auch schreiben können und wäre gar nicht mal so ganz falsch. Aber er schreibt in diesem Segenswunsch, der Herr aber richte eure Herzen aus. Und das heißt doch, dass wir darum bitten dürfen. Das dürfen wir erbitten von Jesus, dass er das durch seinen Geist in unserem Herzen wirkt, dass wir diese Herzensrichtung auf ihn zu haben und dass er unser Herz dafür auch aufmacht und wir die Gnade dazu finden, das Herz dafür zu öffnen, dass wir uns nach ihm ausstrecken. Und so habe ich jetzt noch ein paar kleine Punkte. Sie kennen bestimmt die Punkte und bestimmt noch mehr, aber einfach zur Erinnerung, was darf ich denn mit Jesu Hilfe tun, um ein offenes Herz dafür zu haben, mich auszurichten auf Jesus? Wie können wir das einüben? Und hier habe ich eine unvollständige Liste, aber vor allen Dingen, wir können beten und Zeit mit Jesus verbringen, in seiner Nähe bleiben und ja, Zeit mit ihm verbringen. Nicht nur so ein Seitenblick, sondern ja, Jesus, du sollst sein. Natürlich auch die Bibel lesen und ihn darin sehen und besser kennenlernen. In Liedern ihn anschauen. Seine Gegenwart praktizieren, haben wir jetzt gehört. Das heißt, ihn hineinnehmen in unseren Alltag und auch Hörbereitschaft einüben. Darf er uns zu neuen Wegen, zu neuem Tun seines Willens rufen? Darf er uns verändern? Jesus weiß, wie schwach wir sind. Er weiß auch, wie ablenkbar wir sind. Und mir hat es dann oft geholfen, Jesus zu bitten, dass er doch in mir, in uns, die Sehnsucht und Liebe zu ihm immer mehr stärkt und nochmal lebendiger macht, sie erhält. Beten wir, Herr Jesus, zieh du mein Herz immer wieder neu zu dir hin. Richte mein ganzes Herz aus auf dich. Du bist mein Ziel, du bist mein Leben. Richte mein Herz aus auf dich als meinem Ziel. Jetzt singen wir ein Lied. Du bist mein Ziel, mein Gott. Das ist in den grünen Liederbüchern die Nummer 368. Nummer 368. Ja, das ist ja auch eine schöne Übersetzung. Das Herz auf Jesus ausrichten, ihn alle Zeit mein Alles sein zu lassen. Zum zweiten Punkt, Ausrichtung auf die Liebe Gottes. Warum nimmt Paulus hier die Liebe Gottes, um die Ausrichtung auf unseren Herrn konkreter zu machen? Er hätte ja auch schreiben können, der Herr richte eure Herzen aus auf seine Königsherrschaft, auf seine Macht, auf seine Größe. Aber er schreibt den Thessalonichern und uns, der Herr richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes. An anderen Stellen spricht die Bibel schon auch von dem Wort Gottes, wo wir ausgerichtet sein sollen, oder auf die Fußstapfen von unseres Herrn, die wir nachfolgen sollen. Aber den Thessalonichern sollte gesagt werden, ihr Herz soll auf die Liebe Gottes ausgerichtet sein. Jemand nannte mal diese Liebe Gottes, um die es jetzt hier wirklich geht, einen Haltegriff. Die Liebe Gottes als Haltegriff. Die Thessalonicher waren angefochten, sie waren verfolgt und mussten durch Leiden hindurch. Und Paulus wusste, wie wichtig es ist, dass sie nicht an der Liebe Gottes in ihren Nöten zweifeln. Sie brauchten einen Haltegriff in all ihren Anfechtungen. Und wir brauchen auch einen Haltegriff in all unseren Nöten und Anfechtungen, auch in Schuld und Versagen und in Schmerzen und Krankheit. Gott liebt uns. Verzagte, angefochtene Herzen müssen es immer wieder wissen. Gott liebt uns. Gott liebt immer, immer, immer. Gott liebt uns. Ich habe in einem Buch, das ich vor einem Jahr gelesen habe, etwas schön Beschriebenes gefunden zu dem Thema Liebe Gottes. Sie kennen bestimmt Max Lucado. Das Buch heißt Durst. Oder es gibt noch ein bisschen erweiterten Titel, falls das nicht klar ist. Stille deinen Durst. Max Lucado, Durst. Wer Durst nach Jesus hat, wer neu sich auf Jesus ausrichten möchte, irgendwie auch an, in eine Durststrecke gekommen ist, dem empfehle ich das Buch. Wer eine bisschen blumige Sprache, die hat nun mal der Max Lucado, mag, für den ist das ein ganz, ganz wertvolles Buch. Ja. Und ich lese jetzt einfach etwas, was Max Lucado dazu schreibt. Er schreibt jetzt nicht vom Haltegriff, sondern schreibt, dass unsere Seelen in der Liebe Gottes zu Hause sein müssen und sie dürfen dort zu Hause sein. Ich lese einfach einige Auszüge. Brauchen Sie einen Brunnen der Liebe, der nicht austrocknet? Sie finden einen auf einem steinigen Hügel außerhalb der Stadtmauern Jerusalems. Dort, wo Jesus ans Kreuz genagelt, mit der Dornenkrone hängt. Steigen Sie mit mir auf diesen Berg, wenn Sie sich ungeliebt vorkommen. Denken Sie lange und gründlich über diese Liebe des Himmels zu Ihnen nach. Gott liebt anders als Menschen, denn Gott ist Liebe. Er liebt uns, weil er ist. Man kann Gottes Liebe gar nicht beeinflussen. Unsere Taten können sie nicht beeinflussen. Unsere Taten können seine Hingabe nicht beeinflussen. Wenn, dann wäre Gott nicht Liebe. Dann wäre er menschlich, denn so ist menschliche Liebe. Gott liebt uns immer. Nehmen Sie die Einladung von Jesus an, bleibt in meiner Liebe. Und wenn Sie an einem Ort bleiben, dann wohnen Sie dort. In der Liebe von Jesus bleiben bedeutet, seine Liebe zu unserem Zuhause zu machen. Denken Sie 6-mal am Tag über Gottes Versprechen nach, ich habe dich je und je geliebt. beten Sie ein einfaches, aber machtvolles Gebet. Herr Jesus, ich nehme deine Liebe an. Nichts kann mich von dieser deiner Liebe trennen. Wie könnten wir andere lieben, wenn wir von Gottes Liebe nicht überzeugt sind? Gottes Ja-Wort übertrumpft jede Ablehnung der Erde. Sie sollen es wissen, sie waren nie ungeliebt. Sie waren nie ungeliebt. Und wie steht es um die Zeiten, wo sie rebelliert haben, wo sie Jesus nicht mehr gefolgt sind? Er hat sie geliebt. Sie haben sich vor ihm versteckt. Doch er hat sie gesucht, er hat sie geliebt. Er sieht ihre schlimmsten Seiten und liebt sie trotzdem. Er liebt sie mit einer unaufhörlichen Liebe. Und sie werden nie von Gottes Liebe getrennt, niemals. So liebt uns unser Gott, so beständig. Manchmal hören wir ganz schnell Gottes Liebe und dann kommt dann, aber wir sollen auch unseren Nächsten lieben und so schnell. Ich sage immer wieder, sag doch nicht so schnell dieses Aber. Wir müssen erstmal zu Hause sein in Gottes Liebe. Wir brauchen das und nicht immer mit einem Aber jemand zur Tür reinholen und zur Hintertür darf er wieder rausgehen, weil er ja nicht genug liebt. Nein, wir müssen erst zu Hause werden, zu Hause, nach Hause kommen in dieser Liebe. Und uns dieser Liebe immer wieder neu und immer mehr aussetzen. Ein Zuhause für unsere Seelen, die Liebe Gottes. Das brauchten die Thessalonicher und das brauchen wir auch. Was bedeutet es noch, auf dieser Liebe ausgerichtet zu sein? Es bedeutet Frieden, unser Herz kann still werden und sich darin bergen. Wir müssen uns nicht mehr verkämpfen und grämen für unser gutes Recht, für unsere Unversehrtheit, unsere wohlverdiente Ruhe, das Lösen unserer Probleme, unserer Schwierigkeiten, die Ecken der anderen oder die eigenen Unzulänglichkeiten und Fehlern. Da kann man viel Kraft und Nerven auf der Strecke lassen. Ja, wir müssen unsere Probleme lösen und unsere Konflikte auch angehen. Aber ich darf mich ausrichten auf diese Liebe Gottes und still werden. Ich bin geliebt. Und mit diesem Wissen darf ich an die Arbeit gehen und das Problem anpacken, mit Jesu Hilfe. Diese Liebe füllt unser Herz auch mit Danken, Dankbarkeit und Staunen. Denn sie ist so groß. Wir können es gar nicht ermessen, wie groß sie ist, dass Jesus, der heilige Gottessohn, für uns starb, dass wir Vergebung und inneres Heilwerden bekommen können. Beschäftigen wir uns viel mit dieser Liebe und Gottes Gnade. Staunen wir viel und immer mehr über diese unendliche und niemals eingeschränkte Liebe. Staunen wir immer wieder über diese treue, aufhelfende, zurechtbringende und tröstende Liebe Gottes. In einem Lied heißt es Liebe ohne Ende. Dieses Lied können wir jetzt singen. Wer es nicht kennt, kann ein bisschen zuhören, aber es ist sehr schlicht und ich glaube, Sie werden es recht schnell mitsingen können, hier vorne an der Leinwand. Von dieser Welt, wer sie Säulen und ein Fundament, das hält. Deine Liebe lässt sich fassen, nimmt Gestalt und macht sich klein. Sie erduldet Gott verlassen, Folter, Leid und Herzenspein. Doch sie lässt sich nicht erbittern, ist es stärker als der Tod. Wenn auch zaghaft und mit Zittern, trägt sie für uns alle Not. Deine Liebe lässt mich ahnen, was mir fehlt zu meinem Glück. Aus den eingefahrenen Bahnen will ich fort zu dir zurück. Dir verschreibe ich mein Leben, dir bekenn ich meine Schuld. Du machst krumme Wege eben, voll Erbarmen und Geduld. Deine Liebe will gestalten und verbindet Herz und Hand. Sie gilt nun wie den Alten, wer ihr folgt, baut nicht auf Sand. Herr, zu dir will ich mich halten, deinen Plan will ich erfüllen. Droht mein Inneres zu erkalten, mich in deine Liebe hüllen.
Auch ein schöner Schluss. Droht mein Inneres zu erkalten, das gibt es einfach. Dann will ich mich neu in deine Liebe hüllen, neu mich ausrichten auf deine Liebe. Der dritte, letzte Punkt, Ausrichtung auf Jesu Wiederkommen oder auf die Ewigkeit. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf das Warten auf Christus und das Ausharren auf Christus. Dazu habe ich noch mal ein anderes Bild vom Ausrichten mitgebracht, nämlich die Magnetnadel eines Kompass. Das Bild, was dazugehört, ist zum Beispiel das Unterwegssein eines Schiffes auf dem Meer, wo der Kompass nicht fehlen darf, um ans Ziel anzukommen. Der Blick des Steuermanns geht immer wieder auf diesen Kompass, um die Fahrtrichtung nachzujustieren. Die korrekte Ausrichtung eines Kompass, nämlich der Kompassnadel, ist ja abhängig von dem Magnet-Nordpol. Also, wer sich genau auskennt, Nordpol und ein bisschen daneben ist der Magnet-Nordpol. Also ein Magnet. Und auch unsere innere Ausrichtung ist abhängig davon, was unser Magnet ist, also was uns anzieht, was unseren Blick und unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, also ein Ziel, für das es sich lohnt einzusetzen. Wenn wir so ein Ziel, so ein Magnet nicht haben oder es sehr entfernt ist, außerhalb unseres Blickfelds, kommen wir ins Schlingern. Keinen Fokus zu haben, macht nämlich unzufrieden, freudlos, haltlos, motivationslos. Aber, und das kennen wir auch, es gibt auch vieles andere, was zum Magnet werden kann. Zum Beispiel Anerkennung, Geld, Sicherheit, Absicherung, Gesundheit ist so wichtig, da haben wir einen Fokus auf einmal. Oder für manchen ist auch der Computer oder was es auch immer ist, etwas, was so ein großer Magnet ist, dass Jesus klein wird, dass unsere Ausrichtung auf Jesus verloren geht. Wir haben plötzlich eine andere Ausrichtung. Das griechische Wort, das hier auch bei Ausrichtung verwendet ist, beinhaltet in der Wortwurzel noch etwas anderes, nämlich nicht nur ausrichten, sondern begradigen. Das fand ich auch interessant. Und zwar in der Weise begradigen durch Entfernung all dessen, was die Ausrichtung stört oder ablenkt oder hindert. Da kann man an einen Steuermann denken, der sein Boot dann von irgendeinem unsicheren Schlingerkurs wieder auf eine gerade, sichere Kursrichtung bringt. Die Bibel macht uns schon immer wieder deutlich, diese Sachen, dass wir auskommen müssen mit unserem Geld, dass wir Gesundheit schätzen, dass Freunde wichtig sind für unser Leben, das ist wichtig, aber es sind nicht die wichtigsten Dinge. Sie sind ziemlich wackelig, unbeständig und vergänglich. Und manchmal ist es dann auch so, dass etwas in Konkurrenz steht. Ja, doch, wir wollten eigentlich jetzt aber zuerst mal, erstmal habe ich da meinen Fokus. Also eine Kurve in der Kompassnadel habe ich noch nie gesehen. Also zuerst nach da, auf meinen anderen Magnet und dann zu Jesus. Das klappt nicht, aber wir Menschen kriegen das manchmal hin. Ja, es steht auch manchmal etwas in Konkurrenz. Es geht um diesen einen Magnet, unseren Herrn Jesus. Das Warten auf sein Kommen, die Ewigkeit als Ziel unseres Lebens. In einem Lied von Mia Friesen heißt es, den Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das bedeutet, vom Ziel her leben und auf das Ziel, auf Jesus ausgerichtet zu sein. Meinen inneren Kompass auf Jesus und sein Wiederkommen ausrichten. Ja, und was bedeutet das jetzt so praktisch im Alltag, wenn mein Herz auf Jesus, auf sein Wiederkommen ausgerichtet ist? Ich habe einfach ein paar Punkte zusammengetragen. Es bedeutet, Mut zu haben, dran zu bleiben, weil ich weiß, ich werde ans Ziel ankommen. Es lohnt sich, sich bereit zu halten, sich bereiten, Mut dran zu bleiben. Aber es bedeutet auch loslassen können. Denn wenn ich etwas habe, was mir niemand mehr nehmen kann, etwas vor Augen habe, das kann mir keiner nehmen, dann wird anderes unwichtiger und ich kann auch mal loslassen. Und wenn Jesus wiederkommt, dann bedeutet es auch, dass das, was jetzt belastet und uns schwer ist, dass das auch mal ein Ende haben wird. All das Dunkle, Notvolle wird einmal vorbei sein und das gibt Hoffnung und Zuversicht. Dass die Ewigkeit mit Jesus mein Zuhause ist, hilft mir in den Dingen hier auch sie richtig zu gewichten. Vielleicht kennen Sie das Lied von Marie Schmalenbach, Ewigkeit, in die Zeit leuchte hell hinein. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Vielleicht kann man dann auch mal auf sein Recht verzichten. Vielleicht macht es mir aber auch wieder Mut und Freude, mich für Jesus einzusetzen, auch in der Gemeinde. Und vielleicht ist dann die Angst um unsere Gesundheit, um das Altwerden oder eventuell Krankwerden, vielleicht ist dann die Angst auch nicht mehr so riesengroß, weil ich weiß, es kommt ja noch was. Ich darf mal bei Jesus sein. Und damit bin ich bei dem letzten Punkt, die Vorfreude. Dass Jesus wiederkommt, das kann auch eine ganz große Vorfreude sein. Ich darf ihn einmal gegenüberstehen. Dem, der mich so unendlich liebt, der für mich einsteht, mich begleitet, dem darf ich mal gegenüberstehen, einmal daheim sein bei ihm. Richten wir unser Herz aus auf Jesus, auf die große Liebe Gottes und auf sein Wiederkommen, auf die Ewigkeit. Und das erwähnte Lied mit Fokus auf die Ewigkeit, das können wir jetzt singen, hier an der Leinwand. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, heißt es eigentlich.
alles Leid ein Ende hat. Denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jeden noch so schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht. Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, Regen überstehen. Ich weiß, ich bin nur zu Besuch, denn wahre Heimat gibst nur du. Als Bürger deines Himmelreichs werd ich für immer bei dir sein. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Mit Fokus auf die Ewigkeit leb ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe, bis ich dir gegenüberstehe.
Herr Jesus, darauf freuen wir uns, dass wir dich einmal sehen dürfen in der Ewigkeit, dass wir einmal dir gegenüberstehen dürfen und dann wissen und noch befreiter und noch besser wissen dürfen, du bist, der uns so geliebt hat und du hast uns eine Wohnung bereitet. Und so bitten wir dich, Herr Jesus, richte du unser Herz immer neu ganz aus auf dich und deine Liebe, auf deine Geduld und dein Wiederkommen. Tu es auch in der kommenden Woche, in unserem kleinen Alltag, immer wieder neu, erinnere uns, hilf uns, mit dir zu rechnen. Und so bitten wir dich auch, dass du in der kommenden Woche bei uns bleibst, uns segnest und behütest. Danke dafür. Amen. Ja, und damit möchte ich Ihnen eine gute, gesegnete Woche wünschen. eine bewahrte Heimfahrt. Auf Wiedersehen. Und Sie wissen, nicht nächsten Sonntag, sondern übernächsten Sonntag.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.